Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Veg Up. Heute im Studio sind Leni,
Lorina
und Toshi.
Unsere heutige Sendung dreht sich um Karnismus. Was das ist, erklären wir euch gleich. Aber erstmal wollen wir mit einem Gedankenexperiment starten, das sich an alle Menschen richtet, die Fleisch essen.
Stell dir vor, du bist bei deinen Nachbarn zum Abendessen eingeladen. Du freust dich auch schon ganz besonders sehr auf das Abendessen, denn es gibt Geschnetzeltes. Das hast du damals in deiner Kindheit schon sehr gerne gegessen. Besonders, wenn es Oma gemacht hat. Du bist also zu Hause bei deinen Nachbarn im Esszimmer und der Raum ist schon erfüllt von diesem leckeren Duft und dir kommt alles so bekannt vor. Ja, und dann kommt auch schon die Frau deines Nachbarn rein mit der großen Schüssel, mit dem Geschnetzelten und ja, es wird jedem aufgetan und du probierst und findest es einfach umwerfend. Also es ist fast wie das, was Oma damals gekocht hat und du schwärmst in den höchsten Tönen. Ja, und dann sagt dein Nachbar plötzlich, du, das ist gar kein Rindfleisch, das ist Fleisch von einem Golden Retriever. Ja, wie, und jetzt? Isst du weiter? Oder stört dich der Gedanke, dass du da gerade einen Hund gegessen hast? Aber dann lacht dein Nachbar und sagt, ach Quatsch, war doch nur ein Scherz. In Wahrheit ist es natürlich Rindfleisch, ganz klar. Aber wie reagierst du jetzt darauf? Bist du erleichtert? Kommt der Appetit nochmal zurück? Oder hat es dir jetzt den Magen verschlagen?
So, nach diesem kleinen Gedankenexperiment begrüßen wir euch zurück im Studio. Leni, kannst du uns vielleicht mal ein wenig über den Hintergrund zu dem erzählen, was wir gerade gehört haben?
Ja, das Gedankenexperiment stammt aus einem Buch von Melanie Choi, das uns auch den Rest der Sendung begleiten wird. Melanie Choi hat den Begriff Karnismus geprägt, um den es ihr heute geht. Das Gedankenexperiment soll verdeutlichen, dass die meisten Menschen Rind- und Hundefleisch unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich emotional darauf reagieren. Hierzulande finden viele Rindfleisch sehr schmackhaft. Aber der Gedanke an Hundefleisch ruft bei den meisten Ekel hervor.
Und woran liegt das?
Das liegt an der Kategorisierung von nichtmenschlichen Tieren in essbar und in nicht essbar, beziehungsweise Nutztier und Haustier. Diese Einteilung hängt weniger von den Tieren selbst oder ihren Eigenschaften ab, sondern geht auf das Glaubenssystem des Karnismus zurück.
Bevor wir jetzt in dieses Glaubenssystem tiefer einsteigen, gibt es aber erstmal ein bisschen Musik. Und zwar einen Song des Duos Sea and Air. Mit dem Lied Do Animals Cry werfen sie die Frage auf, ob Tiere eigentlich traurig sein können. Und dabei kommen sie zu einer sehr klaren Antwort. Trotz des traurigen Themas ist es ein erstaunlich fröhliches Lied. Hier also Sea and Air mit Do Animals Cry. Hallo, zurück bei Veg Up. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Karnismus. Jetzt wird es auch endlich mal Zeit, dass wir den Begriff ein bisschen genauer definieren.
Den Begriff des Karnismus hat die Sozialpsychologin Melanie Choi geprägt. Basierend auf ihrer Doktorarbeit hat sie im Jahr 2010 das Buch »Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen – Karnismus – eine Einführung« geschrieben. Und wir werden euch heute im Verlauf der Sendung auch immer wieder Zitate daraus vorlesen und können euch das Buch wirklich empfehlen, wenn ihr noch mal mehr darüber erfahren wollt.
Melanie Choi definiert Karnismus als
unsichtbares Glaubenssystem, das uns darauf konditioniert, bestimmte Tiere zu essen.
Sie beschreibt, dass wir Tiere in essbar und in nicht essbar einteilen und bei den einen dann Ekel empfinden, wenn wir sie essen, und bei den anderen aber gelernt haben, keinen Ekel zu empfinden. Dazu schreibt Choi:
Alles deutet darauf hin, dass dieses Ausbleiben des Ekelgefühls größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, erlernt ist. Unsere Schemata sind nicht angeboren, sondern konstruiert. Sie bilden das Ergebnis eines komplex strukturierten Glaubenssystems. Dieses System diktiert uns, welche Tiere essbar sind und ermöglicht uns ihren Verzehr, indem es dabei jedes emotionale oder psychische Unbehagen von uns fernhält. Das System bringt uns bei, nicht zu fühlen.
Es geht da also darum, dass wir eine verzerrte Wahrnehmung von den Tieren haben, die wir als essbar kategorisieren. Denn eigentlich sorgen wir uns um nichtmenschliche Tiere und das ist ja ein Widerspruch dazu, sie zu essen. Oder in den Worten von Melanie Joy.
Aber wieso muss das System eigentlich so einen Aufwand betreiben, um unsere Empathie zu blockieren? Wozu die ganzen psychischen Verrenkungen? Ganz einfach, weil uns Tiere nicht egal sind, weil wir nicht wollen, dass sie leiden und weil wir sie essen. Unsere Wertvorstellungen decken sich nicht mit unserem Verhalten und diese Diskrepanz bereitet uns ein gewisses moralisches Unbehagen. Solange wir weder unnötiges Tierleid befürworten, noch damit aufhören, Tiere zu essen, sorgt dieses Schema dafür, dass wir Tiere und das Fleisch, das wir essen, in einer Weise verzerrt wahrnehmen, die uns den Verzehr weniger unbehaglich und damit möglich macht.
Nach Melanie Joy sind wir Menschen also von Natur aus empathisch und wollen nicht, dass andere Lebewesen, nichtmenschliche Tiere eingeschlossen, für uns leiden müssen. Aber trotzdem wachsen wir in einer Welt auf, in der Tiere gegessen werden. Wir lernen also von klein auf, das Glaubenssystem des Kannibalismus zu übernehmen. Und das heißt, dass wir lernen, uns psychisch zu betäuben, also unsere Empathie zu verlernen. Dabei spielen dann eine ganze Reihe sogenannter psychologischer Abwehrmechanismen eine Rolle. Welche das sind und wie sie funktionieren, werden wir euch im Laufe der Sendung noch vorstellen.
Einen dieser Abwehrmechanismen haben wir sogar schon bei dem Gedankenexperiment zu Beginn der Sendung angesprochen. Das ist die sogenannte Dichotomisierung, also die Einteilung der Tiere in essbar und nicht essbar. Dazu hören wir uns jetzt auch nochmal ein längeres Zitat aus dem Buch von Melanie Joy an.
Was Fleisch anbelangt, haben wir für Tiere zwei Hauptkategorien, essbar und nicht essbar. Und innerhalb dieser Dichotomie, essbar, nicht essbar, besitzen wir eine Reihe weiterer Kategorienpaare. Zum Beispiel essen wir eher domestizierte als wildlebende Tiere und eher Pflanzenfresser als Allesfresser oder Fleischfresser. Die meisten Menschen essen keine Tiere, die sie für intelligent erachten, Delfine, verzehren aber regelmäßig jene, die in ihren Augen nicht besonders klug sind, Kühe und Hühner. Viele meiden den Verzehr von Tieren, die sie niedlich finden, Kaninchen, und essen stattdessen Tiere, die ihnen weniger gefallen, Puten. Ob diese Kategorien, denen wir die Tiere zuordnen, tatsächlich zutreffen, ist weniger entscheidend als die Frage, ob wir glauben, dass sie zutreffen. Denn der Zweck der Dichotomisierung besteht schlicht darin, jedes Unbehagen über das Fleischessen von uns fernzuhalten. Wenn wir unsere Wahrnehmung von Tieren durch entsprechend wertende Kategorien filtern, können wir zum Beispiel unser Steak essen und gleichzeitig unseren Hund streicheln, ohne dass uns bewusst wird, was diese Entscheidungen bedeuten. Die Dichotomisierung dient also der Rechtfertigung. Sie erlaubt es uns, uns im Recht zu fühlen, wenn wir ein Tier essen, weil dieses Tier zum Beispiel nicht klug, nicht niedlich oder kein Haustier ist, sprich, weil es sich nicht um ein nicht essbares Tier handelt.
Jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen flotte Musik für diejenigen unter euch, die es gerne etwas härter und lauter mögen. Hier sind die Bouncing Souls, die zum Teil vegetarisch leben, mit New Day.
Ihr hört gerade Veg Up, eure vegan-vegetarische Radiosendung. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Thema Karnismus.
Wie wir bereits gehört haben, bezeichnet Karnismus die Ideologie des Fleischessens. Hinter dieser Ideologie stecken verschiedene Abwehrmechanismen, weil wir eigentlich nicht wollen, dass Lebewesen für uns leiden müssen. Einer dieser Abwehrmechanismen ist die verzerrte Wahrnehmung der Tiere. Dazu haben wir schon gehört, dass wir Tiere relativ beliebig in die Kategorien essbar und nicht essbar einteilen. Obwohl zum Beispiel zwischen einem Hund und einem Schwein kein so großer Unterschied liegt in Bezug auf Intelligenz oder Empfindungsfähigkeit.
Aber daneben gibt es noch weitere Wahrnehmungsverzerrungen in Bezug auf nichtmenschliche Tiere. Zum Beispiel lernen wir, manche Tiere eher als Objekte anstatt als Individuen zu sehen. Wenn wir Hähnchen essen, essen wir zum Beispiel etwas und nicht jemanden. Und wir lernen auch die sogenannten Nutztiere als Abstraktionen wahrzunehmen, denen es an jeglicher Individualität und Persönlichkeit mangelt. Wobei natürlich auch Schweine und Hühner, genauso wie Hunde und Katzen, individuelle Vorlieben oder Charaktereigenschaften haben.
Neben diesen Wahrnehmungsverzerrungen arbeitet das karnistische System auch mit Rechtfertigungen. So wird Fleischkonsum als normal, natürlich und notwendig betrachtet. Als normal, weil schließlich alle Fleisch essen würden. Als natürlich, weil wir das ja schon seit Jahrtausenden tun würden. Und als notwendig, weil es gesundheitlich nicht anders ginge oder weil wir sonst von den ganzen, nicht geschlachteten Tieren überrannt werden würden.
Die dritte Basis des Carnismus ist nach Melanie Joy seine Unsichtbarkeit, beziehungsweise der damit zusammenhängende Abwehrmechanismus der Vermeidung.
Der Carnismus ist dadurch unsichtbar, dass uns der Verzehr von Tieren als etwas Selbstverständliches erscheint und nicht als etwas, bei dem wir eine Wahl haben. Aber er ist auch dadurch unsichtbar, dass er die Opfer, nämlich die Tiere, unsichtbar macht. 98% des weltweit produzierten Fleisches stammt aus Massentierhaltung und diese Tiere bekommen wir nicht zu sehen und können uns daher auch gar keine Vorstellung über die Anzahl der Tiere machen, die für unsere Nahrung sterben müssen.
Das ist übrigens eine ziemlich große Zahl, nämlich weltweit 100.000 Tiere pro Minute.
Der Carnismus ist auch dadurch unsichtbar, dass die meisten Menschen es vermeiden, sich zum Beispiel Videos zu den Bedingungen in der Fleischindustrie anzuschauen. Und statt sich damit zu beschäftigen, glauben viele dann an die Bilder aus der Werbung oder auf den Verpackungen. Also an die Illusion von den Kühen, die glücklich auf großen Weiden grasen. Dazu hatten wir ja erst in der letzten Sendung einen Newsflash.
Allerdings ist ja der Gedanke, dass es gerechtfertigter ist, ein glückliches Nutztier zu töten, irgendwie auch paradox. Es wird ja auch kaum jemand auf die Idee kommen, das Töten von einem Menschen oder einem Hund okay zu finden, gerade weil der glücklich gelebt hat. Das empfinden wir dann als unlogisch und gefühllos, aber bei bestimmten Tieren wird genau damit argumentiert.
Was ich auch ganz interessant finde, und das passt auch zu der Unsichtbarkeit des Carnismus, ist, dass die meisten, wenn sie tierische Produkte konsumieren, gar keine Verbindung zu den lebenden Tieren herstellen. Und es viele auch vermeiden, solche Tierprodukte zu essen, die daran erinnern könnten, dass das Essen auf dem Teller von einem Lebewesen stammt. Zum Beispiel wird ja vor allem noch Muskelfleisch gegessen und die Mehrheit ekelt sich vor Innereien. Oder viele wollen ihr Steak möglichst durchgebraten und nicht mehr blutig essen. Und bei Hühnern wird in Europa mittlerweile vor allem die Brust gegessen und der Rest des Huhnes wird beispielsweise nach Afrika exportiert.
Wir hören hier jetzt aber erstmal wieder etwas Musik, und zwar ein Lied, das man guten Gewissens als eine Hymne der veganen Bewegung bezeichnen kann, nämlich One Species von der veganen Straight Edge Band True Nature.
Willkommen zurück bei Vetshop. Bei uns geht es nun weiter mit einem ExpertInnen-Interview. Natürlich auch passend zum heutigen Thema. Und zwar hat Svenja die Sozialpsychologin Tamara Pfeil interviewt, die zu Carnismus forscht.
Willkommen zusammen beim Vetshop-ExpertInnen-Interview. Am Telefon habe ich die Diplompsychologin Tamara Pfeiler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und forscht und lehrt dort seit fast 5 Jahren. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte kreist um das Thema Carnismus. Und was das ist und was Frau Pfeiler im Hinblick auf Carnismus forscht, das wollen wir uns jetzt von ihr persönlich berichten lassen. Willkommen bei Vetshop, Frau Pfeiler.
Ja, herzlichen Dank.
Also wir sind natürlich sehr interessiert daran, was Sie unter Carnismus verstehen. Können Sie das für uns versuchen zu definieren?
Ja, gerne. Dazu hole ich jetzt kurz ein bisschen aus. Also wenn man jetzt Menschen einfach mal fragt, warum sie Fleisch essen, dann lautet die Antwort häufig, dass sie Fleisch essen, weil es ihnen einfach gut schmeckt. Und da kommt erstmal keine weitere Reflexion drüber. Wenn man jetzt in diese Philosophie mal reinschaut, dann haben schon die verschiedensten Philosophen eben argumentiert, dass Fleischkonsum eine Art von Diskriminierung darstellen kann. Aufgrund dessen, dass eben nur bestimmte Tiere gegessen werden und dass man allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Art diese Tiere eben als essbar ansieht und meint, es wäre gerechtfertigt, diese zu essen. Und die Carnismus-Theorie von Melanie Joy hat eben genau an diesen philosophischen Überlegungen eben sich angelehnt und hat postuliert, dass es eben konkrete Überzeugungen gibt, welche Menschen darauf konditioniert hat, eben bestimmte und vor allem wenige Tierarten zu essen, während andere Tiere eben zur Familie gehören. Und das quasi erstmal so der Unterbau von Carnismus. Und da, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukehren, wie man jetzt Carnismus definieren kann, könnte man sagen, dass das eben alles alle Überzeugungen beinhaltet, die dazu genutzt werden, um Fleischkonsum zu unterstützen.
Okay, und warum ist es denn so wichtig, dass wir jetzt wirklich ein Wort dafür haben, für diese ja, Hintergrundideologie?
Genau, da kann man sagen, dass wir ja auch einen Begriff für die Minderheit, also für die Gruppe, die eben kein Fleisch essen oder die generell den Konsum von tierlichen Produkten ablehnen. Das wären dann einmal Vegetarismus oder Veganismus. Und da ist uns auch klar, dass gewisse Überzeugungen dazu gehören, die diese Menschen eben haben, warum sie eben keine Tiere essen möchten. Und Melanie Joy argumentiert jetzt so, dass wir quasi auch einen Begriff benötigen für die Überzeugungen der Mehrheit, weil eben den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist, dass es gewisse Überzeugungen gibt, die eben diesen Fleischkonsum unterstützen und man aber erst mit dem Begriff sich darüber bewusst auseinandersetzen kann und das reflektieren kann und sich dann auch im Endeffekt überlegen kann, ob man dieses Verhalten überhaupt tatsächlich unterstützen möchte oder nicht.
Also geht es letztlich auch ein bisschen um eine bewusste Entscheidung. Ist das so richtig?
Genau, also es geht vor allem darum, dass Melanie Joy argumentiert, dass es eben unbewusste Mechanismen sind. Man könnte auch anders argumentieren, es ist einfach ein tradiertes, kulturell verankertes Verhalten. Wir haben Essen seit sehr langer Zeit, essen Menschen Fleisch von Tieren und dass es aber heutzutage eben nicht mehr notwendig ist, Fleisch zu essen, um gesund zu sein zum Beispiel, weil wir genügend andere Nahrungsmittel haben, die uns ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Und Melanie Joy argumentiert eben so, wenn es nicht mehr notwendig ist, dann gehören da Überzeugungen dazu, die einen quasi diese Entscheidung treffen lassen. Genau, und da ist aber die Frage, ob man das wirklich so argumentieren kann. Da fehlen bisher jetzt einfach auch noch Studien, ob man sagen kann, dass karnistische Überzeugungen tatsächlich der Grund dafür sind, warum Menschen Fleisch essen oder ob es nicht eher andersrum ist. Menschen essen einfach Fleisch und es gibt eben Überzeugungen, die diesen Fleischkonsum unterstützen und aufrechterhalten.
Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, Forschung dazu ist notwendig. Da würde ich gerne später noch mal ein bisschen genauer drauf kommen, auch was Sie tatsächlich dazu forschen. Ja. Ich würde gerne noch kurz bei Begrifflichkeiten bleiben. Ein Wort mit derselben Wurzel wie Karnismus ist ja das Wort Carnivore, also ja grob übersetzt die Fleischfresser. Inwieweit unterscheiden sich denn das Wort Karnismus und das Wort Carnivore? Was ist da der Unterschied?
Genau, also Carnivore wäre einfach eine biologische Prädisposition für Tierarten. Wir Menschen sind ja auch eine bestimmte Art, also eine Tierart quasi. Carnivore beschreibt quasi Tierarten, die eigentlich nur Fleisch essen und verdauen können. Herbivore im Gegenteil dazu sind pflanzenfressende Tierarten und Omnivore sind Tierarten, die sowohl Pflanzen als auch das Fleisch von anderen Tieren verdauen können und essen. Und das heißt, es ist einfach eine biologische Prädisposition, dieser Begriff, währenddessen eben Karnismus, Karn ist auch von Fleisch abgeleitet, Ismus steht für ein Überzeugungssystem, das heißt, schon allein in dem Begriff Karnismus ist quasi begründet, dass es sich hier um Kognition handelt, also um Einstellung, Überzeugung, Kognition und nichts mit einer biologischen Variable zu tun hat.
Hör endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. Jeder Moment tut unendlich weh. Und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint, es ist euch egal, ihr wollt's nicht sehen und lasst es geschehen.
Das war der Song 10.000 Tränen von Berge. Diese Band kann man zwar nicht wirklich als streng vegan bezeichnen, die MusikerInnen mögen keine Etiketten, aber die Sängerin hat zumindest mal von sich behauptet, dass sie sich nicht daran erinnern könne, wann sie das letzte Mal Wurst oder Käse gekauft habe. Und 10.000 Tränen hat in unserer Sendung auf jeden Fall etwas zu suchen, denn der Text ist aus Sicht der leidenden Tiere formuliert. Vielleicht ist es euch aufgefallen.
Wir hören uns jetzt den zweiten Teil des Expertinnen-Interviews an, das Svenja mit der Sozialpsychologin Tamara Pfeiler geführt hat.
Kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Bereich Ihrer Forschung. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, was Ihre aktuellen oder auch vergangenen Forschungsaktivitäten im Bereich von Karnismus sind?
Ja, also was wir gemacht haben, ich habe mit einem amerikanischen Kollegen vor allem intensiv zusammengearbeitet, dem Christopher Montero, der ist mittlerweile an der Cornell University. Und wir haben eben uns hingesetzt und haben versucht, die Kanismus-Theorie empirisch zu überprüfen. Das heißt, wir haben einen Fragebogen entwickelt, aufgrund von theoretischen Überlegungen, die auch die Theorie von Melanie Joy darauf fußt, aber eben auch noch geguckt, was es bisher in der Literatur gibt an empirischen Evidenzen zu Zusammenhängen zwischen Fleischkonsum und anderen Einstellungen oder Überzeugungen, und haben dann aufgrund dieser theoretischen Überlegungen und empirischen bisherigen Literatur eben eine kurze Skala entwickelt. Das heißt, einen kurzen Fragebogen entwickelt und hatten zwei Annahmen, nämlich einmal, dass unser Kanismus-Konstrukt quasi aus zwei verschiedenen Arten von kanistischen Überzeugungen besteht. Einmal haben wir es kanistische Defense genannt, Kanistic Defense, also sowas wie kanistische Verteidigung, Rechtfertigung. Diese Skala legitimiert oder diese Überzeugungen legitimieren eher das Essen von Fleisch und sollten daher mit der Höhe des Fleischkonsums, aber auch mit dem Fleischgenuss zusammenhängen. Und unsere zweite Dimension von kanistischen Glaubenssätzen, die wir angenommen haben, war kanistische Domination, die eben das Töten von Tieren im Kontext von Fleischkonsum legitimieren und daher auch eher damit zusammenhängen sollte, ob tatsächlich schon mal ein Tier für Fleisch getötet wurde. Wir haben dann mehrere Studien gemacht, alles an US-amerikanischen Samples, zwei studentische Samples und zwei generell erwachsene amerikanische US-Bürger, und konnten unsere Annahmen bestätigen. Also wir haben tatsächlich mit unserem Fragebogen diese zwei Dimensionen finden können, die auch tatsächlich so mit den Verhaltensvariablen zusammengehangen haben, also mit Fleischkonsum, aber eben auch Fleischgenuss auf der einen Seite und aber auch, ob tatsächlich schon mal ein Tier im Kontext von Fleisch getötet wurde. Und darüber hinaus haben wir uns dann noch angeguckt, inwieweit diese kanistischen Überzeugungen mit der Unterstützung von sozialen Hierarchien zwischen anderen menschlichen Gruppierungen zusammenhängen, wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit und Sexismus eben, wie die mit diesen kanistischen Überzeugungen zusammenhängen. Und da hat sich gezeigt, dass Kanismus als Glaubenssatz oder Glaubenssätze, dass diese Überzeugungen eben mit der Unterstützung von sozialen Hierarchien zwischen menschlichen Gruppierungen, aber auch von menschenfeindlichen Überzeugungen zusammenhängt.
Das ist jetzt wahrscheinlich eher...
Und hier war uns aber immer ganz wichtig, eben nochmal hervorzuheben, dass eben es einen Unterschied gibt zwischen dem Verhalten, also ob Tiere gegessen werden, und der Überzeugung, Kanismus zu unterscheiden, und dass diese Ergebnisse, die wir in unserer Studien gefunden haben, dass es sich dabei eben immer um korrelative Zusammenhänge handelt. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, jemand, der Fleisch isst, ist auch ein Sexist zum Beispiel. Diese Aussage, die darf man nicht treffen anhand dieser Ergebnisse, sondern man kann sagen, dass man Kanismus quasi in diese Überzeugung auch mit einreihen kann.
Da ist jetzt wahrscheinlich genau auch diese Unterscheidung von diesen zwei Dimensionen in Ihrem Fragebogen relevant, oder? Um diese Zusammenhänge genauer verstehen zu können.
Genau, also was ganz klar ist, ist, dass eben diese kanistische Domination, Kanistic Domination im Englischen, vor allem, dass diese Subskala eben höhere Zusammenhänge mit diesen menschenfeindlichen Überzeugungen aufweist. Aber man muss sagen, dass eben auch kanistische Verteidigung eben auch positiv korreliert mit kanistischer Domination. Also es ist nicht so, als wären die komplett unabhängig voneinander. Und dass auch kanistische Verteidigung zum Beispiel mit der Unterstützung von sozialen Hierarchien zwischen menschlichen Gruppierungen einhergehen kann.
Ja, das klingt für mich nach sehr spannender Forschung. Was haben Sie denn da in Zukunft noch geplant? Also bisher war das ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen die Einführung dieses Fragebogens.
Genau, ja.
Mit Teilnehmern aus den USA. Haben Sie auch für Deutschland ähnliche Studien geplant?
Also wir haben jetzt quasi diesen Fragebögen, der wurde jetzt auch veröffentlicht in einer Fachzeitschrift. Da haben wir quasi erstmal die US-amerikanischen Stichproben diese Studien veröffentlichen können. Aber ich habe natürlich auch schon eine deutsche Übersetzung der Skala an kleineren studentischen Stichproben überprüft und konnte da jetzt in den ersten kleineren Studien auch diese Faktorenstruktur, also auch dieses zweidimensionale Kanismuskonstrukt erstmal bestätigt sehen. Das heißt, das wäre der nächste Schritt, das nochmal an mehreren deutschen Stichproben zu untersuchen und dann natürlich im nächsten Schritt sicherlich auch zu gucken, in welche Richtung diese Zusammenhänge gehen. Also sagt Fleischkonsum kanistische Überzeugungen vorher oder sagen kanistische Überzeugungen Fleischkonsum vorher? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage.
Ja. Ja, ich nehme aus dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, vor allem mit, dass eben die Unterscheidung sehr wichtig ist zwischen dem, was Menschen für Einstellungen, Überzeugungen haben und eben der sogenannten Verhaltensebene, also was sie dann tatsächlich tun, dass das eben nicht gleichzusetzen ist. Das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, um das zwischenmenschliche Miteinander auch unter Vegetariern, Veganern und Omnivoren etwas besser zu gestalten. Das gefällt mir sehr gut. Gibt es denn von Ihrer Seite noch etwas, was Sie gerne ergänzen möchten?
Ja, also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, das, was ich aus unserer Forschung bis jetzt rausziehen kann, ist, Fleischkonsum ist eben keine reine Geschmacksfrage, sondern es ist doch eine Frage der Überzeugung und zwar eben nicht nur bei den Leuten, die aus diesem System aussteigen und sich entscheiden, keine Tiere mehr zu konsumieren, sondern es ist auch eine Frage der Überzeugung bei den Personen, die noch in diesem System drin sind, in diesem kanistischen System und Fleisch konsumieren. Und das bringt, finde ich, so diese beiden, es ist ja eine politische Diskussion, muss man einfach auch sagen, und es bringt diese beiden Lager wieder eher so auf eine Augenhöhe, dass man sagen kann, okay, es spielen einfach Überzeugungen eine große Rolle und deswegen ist es auch so unglaublich schwer, das Verhalten zu verändern oder unglaublich schwer, darüber sachlich, vernunftsgeleitet zu diskutieren, weil es ja immer sehr schnell ein emotionales Thema wird, weil da einfach Überzeugungen mit dabei sind.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die sehr interessanten Ausführungen und wünsche Ihnen natürlich alles Gute für die weitere Forschungsarbeit.
Herzlichen Dank und nochmal danke für die Einladung und alles Gute Ihnen auch.
Danke.
Das war American Scream von Alkaline Trio. Die Jungs lieben übrigens veganes Essen und nutzen ihre Bekanntheit, um öffentlich über Tierrechte zu sprechen.
Vor der Musik hat uns die Sozialpsychologin Tamara Pfeiler in unserem ExpertInnen-Interview von ihrer Forschung zu Kanismus erzählt. Was ich auch ganz spannend fand, war der erste Teil des Interviews, in dem Tamara Pfeiler betont hat, dass es wichtig ist, auch konventionelleren Vorstellungen einen Namen zu geben.
Ja, stimmt. Auch Melanie Joy, auf die das Konzept des Kanismus ja zurückgeht, beschreibt das in ihrem Buch.
Doch es gibt noch einen anderen, wichtigeren Grund, warum Vegetarismus und Veganismus einen Namen erhalten haben, der Kanismus aber nicht. Etablierte Ideologien bewahren ihre Stellung vor allem dadurch, dass sie unsichtbar bleiben. Und ihre Unsichtbarkeit bewahren sie vor allem dadurch, dass sie unbenannt bleiben. Wenn wir etwas nicht benennen, können wir nicht darüber sprechen. Und wenn wir nicht darüber sprechen können, können wir es nicht hinterfragen.
Was mir an dem Ansatz ja besonders gut gefällt, ist, dass beide Ansichten auf eine gemeinsame Diskussionsebene gebracht werden. Weil bisher gab es ja eigentlich nur normales Essen und eben anderes, was dann vegetarisches oder veganes Essen war. Tierische Produkte zu konsumieren ist im Alltag ja immer noch so verankert, dass es da gar keinen Namen dafür gab.
Ja, und außerdem steht man durch den Begriff Kanismus als Veganerin oder Vegetarierin nicht mehr als Einziger in der Pflicht, sich zu rechtfertigen. Meistens ist es nämlich immer noch so, dass man in Erklärungsnot gerät, warum man Fleisch ablehnt. Umgekehrt passiert das wohl deutlich seltener, obwohl beide Sichtweisen einem gewissen Glaubenssystem entspringen.
Es ist ja auch so, dass man als fleischessende Person durch so einen Begriff vielleicht überhaupt erst einmal anfängt, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Melanie Joy drückt das so aus.
Gewalttätige Ideologien brauchen willige Anhänger und die meisten von uns würden Tieren willentlich kein Leid zufügen. Daher müssen die Menschen dazu gezwungen werden, das System zu unterstützen. Allerdings wirkt dieser Zwang nur, solange er unbemerkt bleibt. Wir müssen glauben, dass wir komplett aus eigenem Antrieb handeln, wenn wir Tierkörper kaufen und verzehren. Wir müssen an den Mythos vom freien Willen glauben.
Sobald wir also merken, dass wir gar nicht wirklich freiwillig handeln, können wir uns entscheiden, ob wir aus dem System aussteigen oder weiterhin ein Teil davon sein wollen. Ich finde das sehr treffend beschrieben. Ich glaube, ganz viele VegetarierInnen oder VeganerInnen hatten in ihrem Leben so einen Punkt, an dem sie gemerkt haben, dass viele Vorstellungen in Wahrheit Mythen sind. Mir fällt als erstes das hübsche Bild von den Tieren auf dem Bauernhof ein, die den ganzen Tag an der frischen Luft verbringen, nebenbei Milch und Eier liefern und dann am Ende eines langen Lebens geschlachtet werden. Und mit der Erkenntnis, dass das alles eigentlich überhaupt nicht so idyllisch ist, muss man sich dann auch mal fragen, ob man das alles überhaupt noch so unterstützen möchte.
Ja, das stimmt. Und wenn man über den Punkt dann mal hinaus ist, dann bemerkt man oft auf einmal, dass man sehr viel Mitgefühl für all die Nutztiere empfindet. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr an einem Tiertransporter auf dem Weg zum Schlachthof vorbeifahren und es lässt mich kalt. Ich fand den Anblick zwar auch schon zu Omnivoren-Zeiten nicht gerade schön, aber der hat mich damals nie so betroffen gemacht wie jetzt.
Und auch dafür hat Melanie Choi eine Erklärung parat.
Solange wir im System gefangen bleiben, sehen wir die Welt mit den Augen des Kannismus. Und solange wir sie nicht mit unseren eigenen Augen sehen, werden wir weiter nach einer Wahrheit leben, für die wir uns niemals selbst entschieden haben. Um unsere verlorene Empathie wiederzufinden und Entscheidungen zu treffen, die nicht unseren anerzogenen, sondern unseren wahren Empfindungen und Überzeugungen entsprechen, müssen wir aus dem System ausbrechen.
Das heißt also, dass der Ausbruch aus dem System des Fleischkonsums uns auch unsere eigentlichen Gefühle wieder besser wahrnehmen lässt? Das finde ich interessant. Das passt nämlich auch zu meinem eigenen Eindruck, dass ein großer Teil von den Einstellungen zu Nutztieren eigentlich nur anerzogen ist. Also ich zumindest erinnere mich an die eine oder andere Situation, in der man mir als Kind erklärt hat, dass das, was man jetzt gerade macht, für ein Tier gar nicht so schlimm ist und dass ich mir deshalb auch gar keine Gedanken darüber machen muss.
Dabei lernt man ganz widersprüchliche Dinge. Ein Schwein kann man ruhig schlachten, aber was für ein schrecklicher Mensch ist der Nachbar, der seinen Hund schlägt? Dabei sind die beiden Tierarten in Sachen Intelligenz und Sozialverhalten, wie gesagt, gar nicht so unterschiedlich.
Es wird eben wirklich eine deutliche Trennung zwischen Haustier und Nutztier aufgemacht. Und die lernt man dann von Anfang an. Bis man vielleicht irgendwann die Schnauze voll hat davon, so wie die Donuts, die seit über 2 Jahrzehnten schon kein Fleisch mehr gegessen haben und einfach sagen, we're not gonna take it. Und mit diesen rebellischen Tönen kommen wir jetzt zum Ende unserer Sendung. Heute haben wir uns mit Karnismus beschäftigt, also der Ideologie des Fleischessens.
Wie wir gehört haben, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass auch hinter dem Fleischessen Überzeugungen stecken, die wir von klein auf verinnerlichen.
Und so auch gar nicht hinterfragen oder uns der Widersprüchlichkeiten bewusst werden. Also zum Beispiel, dass es paradox ist, gleichzeitig seinen Hund zu lieben, aber ein anderes Lebewesen zu essen.
Aber weil eben Überzeugungen dahinter stecken, ist es auch echt schwierig, die abzulegen und aus dem System auszubrechen. Es geht also gar nicht nur um eine Verhaltensänderung, sondern um einen Bewusstseinswandel.
Tja, keine leichte Aufgabe und man könnte noch viel mehr über Karnismus sagen. Aber ich befürchte, wir müssen zum Ende kommen und geben euch noch 2 Termine mit auf den Weg.
Genau, zum Beispiel wird am Freitag, den 10. März um 19 Uhr, der neue Verteiler im Haus der Begegnung offiziell eingeweiht. Ein Verteiler ist ein Schrank inklusive Kühlschrank, in dem Menschen Essen teilen können. Was dahinter steckt und wie wir alle Lebensmittel aktiv vor der Tonne retten können, erzählen AktivistInnen von Foodsharing an diesem Abend, bevor es dann ein großes Umsonstbuffet gibt, zu dem alle eingeladen sind, vegetarisches und veganes Essen beizusteuern. Im Anschluss wird für diejenigen, die bei Foodsharing aktiv werden wollen, auch noch ein Workshop angeboten. Also am Freitag, den 10. März, um 19 Uhr ins Haus der Begegnung kommen und am besten noch lecker Essen mitbringen.
Und wer dann von gutem veganem Essen noch nicht genug hat, ich meine, wann hat man das denn je, kommt man einfach am Dienstag, den 14. März, um 19 Uhr zum Vegi- und Bund-Stammtisch in die Villa Mayo. Die ist in Neu-Ulm in der Kasernstraße 24. Man darf gespannt sein, was die Küche da wieder Wunderbares zaubert. Auf jeden Fall findet man immer viele nette Leute, mit denen man sich über die vegane Lebensweise, aber natürlich auch über alle möglichen anderen Themen austauschen kann.
So, und das war's jetzt wirklich. Im Studio waren heute Lorina, Leni und Toshi. An der Sendung mitgewirkt haben außerdem Alex und Svenja. Wir verabschieden uns und hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat und ihr vielleicht sogar etwas Neues gelernt habt. Auch die heutige Sendung könnt ihr natürlich nachhören unter www.freefm.de/programm/wetchup.
Die nächste Sendung wird sich dann mit dem Thema Veganismus und Straight Edge befassen. Ihr wollt jetzt wissen, was das eigentlich sein soll oder ihr findet, das klingt ganz spannend? Dann hören wir uns am 30. März um 17 Uhr bei Radio Free FM wieder. Wir freuen uns drauf.
Abschließend spielen wir noch Musik von jemandem, der aus der öffentlichen Debatte um Tierrechte nicht wegzudenken ist. Immer wieder hat er mit Peter zusammengearbeitet und letztes Jahr mit seinem 360-Grad-Video I Animal durch die Augen eines Schweins den Webvideopreis 2016 erhalten. Hier ist der Veganer Thomas D. mit Krieger. Viel Spaß damit!